Wir wollen anfangen mit einer Frage, die sich ergibt aus dem Schöpfungsbericht. Und diese Frage ist ziemlich bekannt. Wir reden über das Licht im Schöpfungsbericht. Was ist beim Schöpfungsbericht das Problem sozusagen mit dem Licht? Das kann mir wer von euch erklären. Was ist das Problem mit dem Licht beim Schöpfungsbericht?
Naja, es ist Tag und Nacht, bevor es die Licht oder des Himmels gibt.
Ja, ganz genau. Am ersten Tag wissen wir eigentlich, da gibt es Licht und da gibt es auch Dunkelheit schon. Ja, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser und da kommt schon Choshech, die Dunkelheit. Und dann haben wir, Gott machte einen Unterschied zwischen dem Licht und der Finsternis. Und es ist ein Tag. Und dann haben wir am vierten Schöpfungstag noch einmal, am vierten Schöpfungstag haben wir dann noch einmal, dass die Lichter erschaffen werden, die dann aufs Himmelsgewölbe gesteckt werden, sozusagen. Und das ist natürlich etwas, wo eine Frage auftaucht, was ist da los? Jetzt, wenn wir anschauen, in Parashat Bereshit, noch ganz am Anfang, da sind wir noch am ersten Schöpfungstag, beim Vers Nummer 4. Für die, die einen Chumash vor sich haben, Bereshit 1, Vers 4, Dalet. Vayar Elokim et Haor ki tov, vayevde Elokim ben Haor ven Hachoshech. Ja, soweit so einfach. Und hier gibt es einen Rashi dazu. Hat jemand von euch Rashi zur Hand? Das versucht ihn gerade, glaube ich.
Also ich habe jetzt mal meine Tora gefunden. Das müsste ich online nachschauen.
Kein Problem. Kein Problem. Ich lese euch alles vor. Rashi zu 1,4. Ja? Der Satz war, Vayar Elokim et Haor ki tov, Vayavdel und so weiter. Und da sagt Rashi, Af bazeh anu tzrichim le divrei agada. Auch hier benötigen wir die Worte der Agada. Ra'ahu, er sah es, nämlich Gott sah das Licht. She'eno kedai lehishtamesh bo resha'im vehiftilo la'tzadikim. Dass es nicht angemessen ist, dass die Resha'im dieses Licht verwenden. Und er hat es unterschieden für die Tzadikim. Ich habe hier eine Art Scroll-Übersetzung, die sagt, and he set it aside for the righteous. Lehavdil heißt aber einfach auch irgendwie unterscheiden, trennen. Und zwar le'atid lavo, für die Zukunft, die kommen wird. Das ist wohl eine messianische Zeit. Und jetzt sagt, Punkt, bis hierher. Und jetzt sagt Rashi noch etwas. Ulefi pshuto, und nach seinem Pshat, nach seinem einfachen Wortsinn, Kach par Shehu, erkläre es folgendermaßen. Ra'ahu Kitov, er sah, dass es gut ist. Ve'enina Elo, Velachoshech, Shehihiyu, Velachoshech, Entschuldigung, Velachoshech, es ist nicht angemessen für das Licht und für die Dunkelheit. Shehihiyu, Mishtamshim, Be'irbuvaya, dass sie, verdienen in einer Vermischung. Und er hat gegeben diesem einen Bereich am Tag und diesem einen Bereich in der Nacht. Das war Rashi.
Wo Rashi, hast du das hergelesen? Ist das bei den Unterlagen dabei? Ist das bei den Unterlagen
dabei? Nein, das
dabei,
war nicht bei den Unterlagen dabei, sorry, weil ich glatt behauptet habe, ihr hättet es vielleicht zu Hause, aber wenn du nicht zu Hause bist, kannst du es nicht zu Hause haben. Das war einfach aus Chumash mit Rashi vorgelesen. Aber ich hätte es natürlich zu den Unterlagen geben können, sorry.
Okay, nein, es ist nur...
Macht nichts. Macht nichts. Ich fasse nochmal zusammen, was hier steht, weil das ist ein Rashi, in dem steckt in Wirklichkeit sehr, sehr viel drinnen, wo wir auch gleich was über Rashi lernen können. Rashi hat gesagt, wir brauchen hier Agada. Und er hat das so gesagt, auch hier, auf Basé, Anutzrichim le divrei Agada. Das heißt, er hat schon vorher mal einen Satz gehabt, wo er gesagt hat, wir brauchen Agada. Das hat er gemacht im Satz 1.1. Der zweite Kommentar von Raji überhaupt, zum ersten Satz, aber der zweite Kommentar von Raji, wo er zu Bereshit Bara auslegt, einige Agadot über Reshit. Und wir sehen hier etwas, was mir wichtig ist. Es gibt so ein komisches Gerücht, von dem ich nicht, für das ich einfach kein Verständnis habe, aber das sich hartnäckig hält, dass Raji immer Pschat bringt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt. Man hört das oft. Raji bringt immer Pschat. Wenn jemand das Gegenteil beweisen will, bitte, hier haben wir es. Er sagt da ausdrücklich, hier brauchen wir Agada. Und dann sagt er, aber nach dem Pschat kannst du es so erklären. Also es ist eindeutig der Fall, dass Raji nicht immer Pschat bringt, sondern manchmal auf Midrash Agada zurückgreift. Auch dann, wenn er es vielleicht nicht so explizit sagt. Es ist nicht immer so auffällig. Hier ist es sehr auffällig. Hier sagt er wirklich, wir brauchen Agada. Und dann sagt er, naja, und nach dem Pschat hast du eine andere Erklärung. Das hilft in dieser Stelle. Es gibt Stellen, wo das nicht so deutlich ist, wo Raji einfach eine Erklärung bringt und wo dann Leute sagen, ja, das ist Pschat, weil Raji bringt meistens Pschat und es ist in Wirklichkeit Midrash Agada. Also auf das wollte ich hinweisen. Jetzt der Midrash Agada, den er bringt, der hat gesagt, Gott hat das Licht gesehen, dass es nicht für die Reshaim, für die Bösewichte sein soll, und hat es unterschieden oder abgetrennt für die Tzadikim, für die Zukunft, die da kommt. Das ist der Midrash Agada. Und der Pschat ist, dass er sagt, naja, er hat nur gesagt, es soll nicht sein eine Vermischung zwischen Licht und der Dunkelheit und drum hat er sie getrennt. Jetzt ist meine Frage, was hat Raji hier eigentlich erklärt? Was ist ihm Pasuk von der Torah, das Raji hier erklärt hat. Der Pasuk war, Vayar Elokim et ha'or ki tov, Vayavdel Elokim ben ha'or uben ha'choshech. Also das, was Raji erklärt hat, ist, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gott hat gesehen, das Licht ist gut und drum hat er einen Unterschied gemacht zwischen Licht und Dunkelheit. Das ist die Frage, was hat das miteinander zu tun? Wieso muss Gott das Licht abtrennen? Weil es gut ist. Das ist das, worum es hier geht in diesem Satz. Und er hat zwei Antworten. Die eine Antwort aus dem Midrash, den wir uns gleich anschauen werden, nämlich, dass er es vor den Bösewichten entfernt hat und für die Tzadikim aufgehoben hat in der Zukunft. Und dann sagt er, naja, das ist aber Midrash Agada, der einfache Wortsinn ist einfach, zwei soll nicht vermischt sein, sondern einer für den Tag und einer für die Nacht. Soweit Raji. Jetzt Raji hat das von irgendwo her, immer. Und ich sehe übrigens gerade, dass wir eine neue Teilnehmerin haben, die hat noch keinen Ton und noch kein Video, aber wir sind schon zu viert. Also Raji hat alles, was er sagt, immer von irgendwo her. Raji bringt ganz, ganz selten, ich glaube eigentlich grundsätzlich nicht, einen wirklich eigene Interpretation, wo er findet, er sieht das jetzt so, ohne dass das vorher irgendwo anders gestanden ist. Das, was Raji sagt, ist immer aus einem Midrash oder aus dem Talmud. Das kann aus verschiedenen Midrashim sein, das kann aus sehr verschiedenen Talmudstellen sein, es könnte vielleicht auch einmal das aus dem Talmud Jerusalem hineinrutschen, aber Raji bringt immer etwas, das irgendwo vorher schon steht. Und das ist das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen uns anschauen, was waren die Quellen, die Raji hatte, wo er das her hat. Und dazu schauen wir uns zuerst an, von dem, was ich euch geschickt habe, die Stelle im Talmud. Wir sind in Masechet Chagiga. Für die, die eine ganze Gemara haben, es ist auf der Seite 12a und es fängt hier an, wo die breiten Zeilen sind. Das sind breitere Zeilen und es ist die vierte von den breiten Zeilen, da geht's los. Beziehungsweise die von, die sich auf die Zettel verlassen, da fängt es dort an, wo der Zettel anfängt. Aber nicht den Zettel von Bereshit Rabba nehmen, sondern den Zettel von Talmud Chagiga nehmen. Wir sind hier im zweiten Kapitel des Talmud-Tratats Chagiga. Noch ziemlich am Anfang des zweiten Kapitels. Und dieses Kapitel beginnt in der Mishnah mit einer Frage, was man in welcher Form lehren darf. Dazu gehört, was man ob und wie viel man Asse Bereshit man unterrichten darf, wie viel man über das Schöpfungswerk unterrichten darf, dass man nicht fragen soll, was vor der Schöpfung war, etc. Und hier sind wir jetzt mitten in einem Abschnitt, wo einiges kommt über den Schöpfungsbericht. Und da kommen wir zu der Stelle, die wir suchen. Das ist jetzt ein Text, den solltet ihr bekommen haben. Beor beyom rishon iberei. Es wird eine Frage aufgeworfen. Vorher, auf Seite 12a in Masechet Chagiga, ein Stück weiter oben, hat jemand, ein gewisser Rav Yehuda, gesagt, es gibt 10 Sachen, die wurden am ersten Schöpfungstag erschaffen. Das Licht, die Finsternis und andere Dinge. Und jetzt wird das hinterfragt. Beor beyom rishon iberei. Ja, wurde denn das Licht am ersten Tag erschaffen? Und jetzt kommen wir zu der Frage, die wir eingangs schon erwähnt haben. Moment mal, es gibt das Problem mit dem vierten Schöpfungstag, dass dort die Lichter vorkommen. Behaketiv, und es ist geschrieben, Vayitienotam Elokim Barakia Hashamayim, Uchtiv, Vayhi Erev Vayhi Boke Yom Revi'i. Wir wissen, beim vierten Schöpfungstag steht, Gott hat gegeben die Lichter auf das Himmelsgewölbe. Und dort steht ausdrücklich, es wurde Abend, es wurde Morgen, der vierte Tag. Wir wissen hier eindeutig, was in dem vierten Tag. Das ist der Widerspruch, der hier jetzt aufgegriffen wird. Und jetzt kommt die Gemara mit einer midraschigen Antwort. Das ist zu erklären. Kide Rabbi Elazar. Gemäß den Worten von Rabbi Elazar. Der Rabbi Elazar war ein Tanner, der oft vorkommt und der sehr, sehr oft auch vorkommt mit agadischen Sachen. Und der sagt, der Amar Rabbi Elazar, der hat gesagt, Or shebara HaKadosh Baruch Hu beYom Rishon, das Licht, das HaKadosh Baruch Hu erschaffen hat am ersten Tag, Adam Zufe Bo Misof HaOlam VeAtzufo. Der Mensch hat damit geschaut, eigentlich heißt zu verspähen, er hat damit Ausschau gehalten, gespäht, vom Ende der Welt bis zum anderen Ende der Welt. Kevan, Genister Kelhakadosh Baruch Hu, Bedor HaMabul, als Gott gesehen hat oder geschaut hat auf die Generation der Flut, Bedor HaFlaga und auf die Generation der Trennung, das ist die Generation von Turmbau von Babel, und er hat gesehen, dass ihre Taten sind verdorben. Amat veganso mehen, ist er aufgestanden und hat es vor ihnen verborgen. Also Gott hat das Licht vom ersten Tag verborgen vor den schlechten Menschen. Woher weiß ich das? Jetzt brauche ich einen Satz, einen Pasuk aus dem Tanach, der das irgendwie auch belegt. Vayimna Mirshaim Oram, das ist ein Satz aus Iov, ganz genau. Diese Stelle in Iov können wir vielleicht noch ein bisschen genauer anschauen. Das ist ein Satz aus Iov. Das ist ziemlich gegen Ende des Buches Iov, wo Iov diese Zurechtweisung von Gott bekommt, dass der Mensch ja schließlich nicht alles verstehen kann, was Gottes Werke sind. Und da kommt das vor. Er hat von ihnen vor den Reshaim zurückgehalten, ihr Licht. Der Satz in Iov geht insgesamt, Vayimna Mershaim Oram, er hat zurückgehalten vor den Reshaim ihr Licht. Uzroa Rama Tishaber. Und ihren erhobenen Arm gebrochen. Also das ist der Satz, der uns belegt, dass das Licht vor den Reshaim versteckt wurde. Und wenn ich jetzt etwas verstecke, dann habe ich ja meistens die Absicht, dass das irgendwer anderer auch bekommt, für den ich es aufhebe. Also wenn ich die Schokolade zu Hause verstecke, dann kriegt irgendwer andere die Schokolade. Also wer kriegt das Licht? Daher fragt die Gemara jetzt weiter. Ulemiganso, und für wen hat er es verborgen? La Tzadikim la Atid lavo, für die Tzadikim in der Zukunft. Das meint in einer messianischen Zeit, la Atid lavo. Schöne Emar, jetzt brauche ich wieder einen Satz, der mir das belegt, dass das wirklich die Tzadikim bekommen und ich das nicht einfach so behaupte. Amru Tzadik Kitov. Es gibt einen Pasuk in Jeschaja. Imru Tzadik Kitov. Kipri Ma'alelehem Yochelo. Sag zu dem Tzadik, dass er gut ist, dass es gut ist, Kitov, dass es gut ist, denn sie werden essen, die Tzadikim, die Werke ihrer Hände. Also einfach so kann ich den Satz bei Jesaja lesen, dass Jesaja sagt, die Tzadikim, die können darauf hoffen, dass sie irgendwie ihren Lohn bekommen werden. Sie werden das Werk ihrer Hände, die Frucht ihrer Werke werden sie genießen. Also irgendwo wird sich das schon lohnen, dass sie brave Tzadikim sind. Also es ist gut. Was hier aber gemacht wird, ist etwas, was der Midrasch öfter macht, nämlich so kleine Wortspiele. Wir hatten, Gott sah das Licht, dass es gut war. Vayar Elokim et ha'or kitov. Und hier haben wir Imru Tzadik kitov. Es ist in beiden Fällen diese Phrase kitov, die bewirkt, dass man das Gefühl hat, das passt zusammen. Also das ist unser Belegvers. Vayar Elokim et ha'or kitov. Und ein Tov Ela Tzadik, es gibt kein anderes Tov als den Tzadik, Shene Emar Imru Tzadik Kitov. Also so kann ich jetzt sagen, das Kitov bezieht sich auf die Tzadikim. Machen wir hier mal einen Punkt, der Text ist noch nicht fertig, aber machen wir einen kleinen Punkt, weil hier ist einmal das Wesentliche gesagt, was wir auch gesehen haben, das Rashi gebracht hat. Dieser Rabbi Elazar hat jetzt Folgendes gesagt. Das Licht, das Gott geschaffen hat am ersten Tag, ist nicht irgendein Licht, sondern ein ganz besonderes Licht. Mit dem hat der Mensch gesehen, Adam Tzofebo, Misofa Olam Be'at Sofo. Ich habe gesagt, Tzofe heißt eigentlich so etwas wie Spähen, etwas ausspähen. Das ist, also dieses Licht erhält mir, dass ich etwas sehen kann, was ich auch sehen will. Nicht einfach nur, ich sehe halt, was vor mir steht, was eh klar ist, sondern etwas vielleicht auch erspähen, nachdem ich suche. Also mit diesem Licht des ersten Schöpfungstages konnte der Mensch sehen die ganze Welt, den ganzen Lauf der Welt. Und dann sieht Gott, naja, aber es gibt schlechte Menschen. Es gibt die Generation der Flut. Es gibt die Generation des Turmbaus von Babel. Die sollen dieses Licht nicht haben. Vor denen nimmt man es weg. Und wer kriegt es dann? Die Tzadikim in der Zukunft. Und dann haben wir die Belegverse gehabt. Also was hier angesprochen ist, ist... Aber
wozu brauchen die Tzadikim in der Zukunft? Bitte? Entschuldigung, wozu brauchen die Tzadikim in der Zukunft noch dazu in der messianischen Zeit überhaupt ein prophetisches Licht?
Ich vermute als Belohnung.
Aber dann passiert ja nichts mehr, oder?
Ja, aber ich nehme, also ich habe, das ist eine gute Frage, die ich auch hatte. Ich nehme an, es soll eine Belohnung sein, weil wenn du eine Erkenntnis hast, die du vorher nicht hattest über den Lauf der Welt, dann ist das vielleicht auch für die Tzadikim etwas Schönes. Also ich würde es so verstehen. Das ist eine gute Frage.
Wir verstehen das Licht aber als etwas, was nicht im Sinne eines Lichtes zu verstehen ist, sondern als...
Ja, ganz genau. Hier ist natürlich nicht die Rede von einem physikalischen Licht. Okay. Und das ist auch ein Punkt, warum ich diesen Midrasch ausgewählt habe gleich, weil wir hier sehen, dass Midrashim natürlich jetzt oft nicht einfach so wörtlich irgendwelche historischen Tatsachen berichten, sondern selbstverständlich ist das hier symbolisch, dieses Licht, das eine Erkenntnis schafft, die Welt zu verstehen, hinter das, was in der Welt offensichtlich ist, auch schauen zu können. Das geht nur für die Tzadikim und für die schlechten Menschen soll das nicht sein. Also wir haben hier auch ein bisschen so einen philosophischen Gedanken. Gott will nicht, dass die Menschen in ihrer Unzulänglichkeit alles erkennen können, wie die Welt läuft. Das passt nicht für die schlechten Menschen. Das ist das eine, was hier gesagt wird, dass die Reshaim diese Erkenntnisse nicht haben sollen. Ich möchte gerne nächstes Mal oder vielleicht übernächstes Mal einen ganz anderen Midrash anschauen, der auch in diese Richtung geht, dass der Mensch nicht alles sehen soll, nicht alles sehen kann, nicht alles sehen können soll. Das ist ein Motiv, das hier kommt. Dieses Licht vom ersten Tag ist ganz ein anderes Licht als das Licht vom vierten Tag, das einfach das physikalische Licht ist. Und
darf ich dir noch was hinzufügen?
Ja, freilich.
Ich glaube, ist dieses Licht, das dann die Tzadikim in der Zukunft haben werden, ich denke, dass dieses Licht soll auch irgendetwas bedeuten, also dass es eben quasi separat ist, es ist speziell, weil Hashem zu Beginn gesagt hat, das nehme ich weg und das gebe ich nur ein paar Leuten. Ja. Also ich denke, die Bedeutung liegt jetzt auch nicht unbedingt darin, was das jetzt genau ist. Jetzt ist es Licht und natürlich gibt es da tolle Verbindungen, aber es geht halt auch darum, dass das extra ist, dass es separiert.
Ich glaube, das sagst du sehr, sehr gut. Das kommt auch noch in einigen Stellen, die wir anschauen werden, dass es so wie ein Geschenk ist. Und da geht es, wie du sagst, nicht so sehr darum, was konkret das Geschenk ist, sondern ich kriege ein besonders schönes Geschenk. Ja, ja. Das gefällt mir sehr gut, dass du das sagst, weil ich glaube, wir werden das etwas in diese Richtung auch noch sehen. Das kommt, ja. Also die Reshaim haben sich das nicht verdient, die Tzadikim kriegen das so wie eine Art von einem Geschenk. Dann hatten wir unsere Belegverse und ich habe gesagt, der Text geht noch weiter. Wir haben eine
Punkt,
nachdem der Vers war, der ausgelegt hat, Kitov. Das war der Satz aus Jesaja, der uns der Belegvers war für, deshalb können wir sagen, das Kitov bezieht sich auf die Tzadikim. Und da habe ich gesagt, wir machen einen Punkt, aber der Text geht noch weiter. Hier geht der Text noch weiter. Kivan shira'a or jiganzol la tzadikim samach. Wie das Licht gesehen hat, dass es verborgen wurde für die Tzadikim, hat es sich gefreut. Das Licht freut sich jetzt. Hier sehen wir auch, der Midrash arbeitet sehr gerne mit allegorischen Bildern, wo Gegenstände oder physikalische Erscheinungen Persönlichkeiten sein können. Wie freut sich das Licht? Ja? Also das Licht freut sich jetzt. Shene Emar, Or Tzadikim Yismach. Jetzt haben wir wieder einen Satz. Das ist in dem Fall ein Satz aus Mishle, Or Tzadikim Yismach, Bener Reshaim Yedacha. Das Licht der Tzadikim wird sich freuen und die Lampe der Reshaim, der Bösen, wird vergehen. Das ist also unser Belegvers dafür, dass sich das Licht freute. Was der Text hier macht, rein technisch, ist, dass nicht nur unsere Stelle in Bereshit erklärt wird, sondern hier werden auch die Schwierigkeiten erklärt, die diese Sätze bringen, die wir als Belegverse bringen. Also wenn ich einen Satz habe in Jesaja, wo steht Imro Tzadik Kitov, dann ist die Frage, was heißt das jetzt genau? Oder dieser Satz in Mishle, Or Tzadikim Yismach, das Licht der Tzadikim wird sich freuen. Was heißt das? Also es wird auch dieser Satz erklärt. Also der Midrash versucht mit diesem Zusammenfügen von Sätzen immer beide zu erklären. Nicht nur den einen Satz, wo wir angefangen haben, sondern oft ist ja hier in dem anderen Satz auch eine Schwierigkeit. Und diese Schwierigkeit wird gelöst, indem man das zusammenfügt. Weil jetzt haben wir einen Grund, warum das Licht sich freut. Es wurde verborgen für die Tzadikim. Das ist ja super, das gefällt dem Licht.
So,
bis da daher.
Meeting time.
Ja. Bitte?
Ich glaube, es wird uns abreißen. Da steht Remaining Meeting Time.
Mit okay, gut. Wenn es abreißt, dann schicke ich euch eine Nachricht mit einer neuen Teilnehmer-ID. Danke, 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 danke.
Ich finde übrigens diesen Belegvers mit aus Michelet, finde ich insofern schwierig, als dass natürlich die zweite Hälfte besagt, dass die Rashaim auch eine Lampe haben. Warum haben die auch eine Lampe, wenn der Punkt ja war, dass sie keine Lampe haben?
Das ist eine sehr gute Beobachtung, aber sie haben ein Näher, eine Lampe, und das ist was anderes als Ohr. Ohr ist ein Licht, das sozusagen irgendwie da ist. Ja, die Lampe, da musst du den Brennstoff einfüllen und zündest es an, ja? Das ist was anderes. Die Lampe ist nicht das Licht. Also ich würde es so verstehen. Also
das ist was Selbstgebasteltes.
Ja, sie haben sich was selbst gemacht. Sie haben sich Öl in eine Lampe eingefüllt, einen Docht gemacht, das angezündet. Das ist das Licht, das die fabriziert haben, ja? Also mir ist das aufgefallen. Es steht Or Tzadikim und Ner Reshaim. Und eine Lampe ist meistens weniger. Bei Or denkst du, ich weiß nicht dann. Das Tageslicht. Ja? Und ja, so ein Lampal halt.
Das ist ja auch das eine ist was Natürliches und das andere ist etwas Künstliches. Etwas, was nur so lange funktioniert.
Ja,
solange
ja, die Lampe ist etwas Künstliches. Ja. Die muss man sich selber herstellen. Und das ist vielleicht eher das Weltlichere, das sie sich halt geschaffen haben. Ja, das ist sehr spannend. Jetzt bis daher war dieser Rabbi Elazar. Wir haben gesagt, das sagt uns die ganze Zeit ein Rabbi Elazar. Und jetzt geht der Text im Talmud weiter und sagt Katanaei. Was heißt das, wenn in der Gemara steht Tanaei? Wir wissen, wer ein Tanna ist. Ein Tanna ist aus der Generation der Tanaim, früher als die Amoraim. Aber wenn die Gemara sagt Tanaei, dann ist das ein Fachbegriff. Was heißt das? Ist das bekannt?
Vielleicht geht es da um eine anonyme
Überlieferung. Na, das wäre Tanja. Tanja wäre eine Bereiter. Man muss fürchterlich aufpassen mit diesen Begriffen, weil die alle so ähnlich sind. Tanja, Doppelpunkt, Anführungszeichen, heißt, wir haben in einer Bereiter gelernt. Aber das steht nicht hier. Da steht Tanaei. Es ist ein tanaitischer Disput. Also es gibt zwei Tanaim, die hier eine Meinungsverschiedenheit haben. Und das passiert relativ oft im Talmud, dass man versucht, irgendeine Frage auf eine tanaitische Meinungsverschiedenheit zurückzuführen. Also wenn man später irgendwelche Meinungsverschiedenheiten hat, dann könnte man sagen, ah, vielleicht war das schon eine Meinungsverschiedenheit unter Tanaim, dann kann man die Sache so und so erklären. Und das ist das, was hier passiert. Hier wird gesagt, das Ganze, was wir da gerade gelernt haben, ist ein Tanaei, eine tanaitische Meinungsverschiedenheit. Es gibt zwei Tanaim, die hier verschiedene Sachen gesagt haben. Und jetzt kommt die Bereiter. Or shebarah HaKadosh Baruch Hu beYom Rishon. Adam zufe umabit bo misof haolam be'at sofo. Das klingt uns jetzt sehr bekannt. Das Licht, das Gott geschaffen hat am ersten Tag, der Mensch spähte und schaute damit vom Ende der Welt bis zum anderen Ende. Divrei Rabbi Yaakov, das sagte ein Rabbi Yaakov. Beistrich. Berachamim omrim hen hen me'orot shenivr'u beYom Rishon. Die Chachamim, im Unterschied zum Rabbi Yaakov, sagen, diese Lichter sind nichts anderes, nämlich die Lichter vom vierten Tag, sind nichts anderes als die Lichter, die erschaffen wurden am ersten Tag. Aber Gott hat sie nicht auf seinen Platz gebracht, nicht aufgehängt, ganz wörtlich, ja, hat sie nicht auf seinen Platz gebracht bis zum vierten Tag. Das ist übrigens, das klingt so herzig, er hat sie erst am vierten Tag aufgehängt sozusagen, aber es ist tatsächlich so, dass sich das mit der modernen Physik ziemlich gut ausgeht, dass die Himmelskörper erst nach einer gewissen Zeit in die Position kommen, wo sie sind, ja? Das ist gar nicht so blöd. Aber jedenfalls ist das die tanaitische Meinungsverschiedenheit. Ein Rabbi Yaakov hat genau das gesagt, was wir von dem Rabbi Elazar oben hatten. Und die Chachamim gegenüber dem Rabbi Yaakov sagen, nein, kein Problem. Die sind einfach nur so auf den Himmel aufgehängt worden. Hier haben wir also zwei Arten, die Frage zu lösen. Was ist mit dem Licht vom ersten Tag? Wieso kommt das am vierten Tag wieder vor? Die eine Lösung ist der Midrasch, den wir gesehen haben, dass das Licht dann ein ganz anderes Licht ist, das versteckt wurde für die Tzadikim. Oder die Lösung ist sehr banal, wenn man will, der Pschat, dass das überhaupt kein Problem ist. Das Licht ist das Licht und es kam erst am vierten Tag in seine Position. Jetzt sehen wir also schon, wo Rashi das her hatte, was wir bei Rashi gesehen haben. Das war die Stelle aus der Gemara in Chagiga. In der Gemara geht es jetzt mit einem anderen Thema weiter. Da redet jetzt ein Rav Sutra von 10 Sachen, die in der Welt erschaffen wurden mit Weisheit. Also da kommt jetzt was Neues. Das war die Stelle in Chagiga. Jetzt, ja, jemand wollte was sagen oder habe ich mich? Nein, gut. Jetzt habe ich euch auch geschickt einen Text aus Bereshit Rabba. Das ist dieser Text. Da gibt es auch eine Übersetzung dazu, die habe ich aber aus Sefaria rausgenommen. Und ich habe die Frechheit gehabt, bei der Übersetzung dazu zu schreiben, sie hat Schwächen. Sie hat vielleicht nicht einfach Schwächen, es kann auch sein, bei einem Midrash, es gibt verschiedene Manuskripte, die Vorlagen gewesen sind für das, was gedruckt wurde. Und die Übersetzung könnte auch von einem anderen Manuskript gemacht worden sein. Alles so, es muss nicht nur schlecht sein, es kann auch einfach sein, dass er eine andere Textvorlage hatte. Aber wir werden ein, zwei Stellen sehen, wo, naja. Ich möchte den ersten Absatz davon anschauen. Und den Rest heben wir uns, glaube ich, auf für unsere nächste Sitzung. Wir sind hier in Midrash Rabba Bereshit. Wer kann mir sagen, ihr seid alle Uni geeicht, wer kann mir sagen, was ist das für ein Buch, Bereshit Rabba? Ungefähr. Was ist das für ein Buch?
Also das kann man als exegetischen Midrash bezeichnen.
Mhm. Ja.
Es geht, also zu Beginn zumindest, am Ende, manchmal läuft das ein bisschen aus. Es geht bei diesen Sachen darum, dass man Kapitel, also Vers für Vers, manchmal sogar Wort für Wort, sich den Text anschaut in der hebräischen Bibel, also der Bereshit, und danach immer zu diesen einzelnen Sätzen, zu diesen einzelnen Worten etwas kommentiert, die Lücken füllt, Parallelen zeigt.
Ja, genau. Also, und was mir auch noch wichtig ist, es ist ein relativ alter Midrash. Also es gibt unter dem Titel Midrash-Sammlungen, die sind in viel späteren Zeiten entstanden und haben dann ein bisschen einen anderen Charakter. Während hier haben wir es so mit dem zu tun, was ich die klassischen Midrashim nenne. Das ist dann sowas wie ungefähr vielleicht 5., 6. Jahrhundert. Und wie du gesagt hast, das ist ein Midrash, der wirklich am Text entlang geht und zum Text alles, was irgendwie auffällig ist, auslegt. Und er zählt über weite Strecken zu den sogenannten agadischen Midrashim. Also wir kriegen einen Haufen Erzählungen und Geschichten und weniger Halacha. Was mir wichtig ist, das weiß Hadassah ganz sicher, dass, aber vielleicht wissen es nicht alle, die sich irgendwann die Aufnahme anhören, dass wenn wir sagen Midrash Rabba, besteht das, was wir heute unter Midrash Rabba haben, aus verschiedenen Büchern. Also wenn man heute ins Buchgeschäft geht und man kauft Midrash Rabba, dann glaubt man, man hat ein Buch gekauft, aber in Wirklichkeit hat das sehr verschiedene Teile. Und der Midrash Rabba zu Bereshit ist ganz was anderes als der Midrash Rabba zu Vayikra. Und Midrash Rabba zu Schmott besteht sowieso aus zwei verschiedenen Texten. Also Midrash Rabba ist eine Sammlung von Midrashim, die so in der späteren Antike, 5., 6. Jahrhundert zusammengestellt wurden. Aber Midrash Rabba Bereshit an sich ist in sich ein durchaus geschlossenes, zusammenhängendes Buch, wo wir eben wirklich haben, dass das anscheinend auch einmal so aufgeschrieben wurde, in der Absicht, das so niederzuschreiben, weil es schön den Text entlang geht und zu allen möglichen Fragen des Textes dann eben Erklärungen hat. Wir sehen allerdings, wenn wir hier haben, drittes Kapitel, Abschnitt 6 im dritten Kapitel, und wir sind immer noch bei Vayikra Elokim Laor Yom, dann sehen wir, dass Midrash Rabbah durchaus zu einzelnen Textabschnitten sehr, sehr viel zu sagen hat. Also es kann durchaus passieren, dass ein Satz mehrmals kommentiert wird und so weiter. Und hier haben wir jetzt sozusagen die Parallelstelle. Was mich jetzt aber auch interessiert ist, auch zu schauen, was ein bisschen anders ist. Noch etwas, wir haben jetzt vorhin einen Abschnitt gehabt aus dem Talmud Bavli und jetzt sind wir in Eretz Israel mit Midrash Rabbah, wobei das Material im Talmud Bavli natürlich sehr oft auch aus Israel stammt. Also der Talmud Bavli zitiert einen ganzen Haufen Midrashim, die man auch in Midrash Rabbah findet und wo man sieht, das ist Material, das ging durchaus um in den Midrashim in Eretz Israel und die babylonischen Gelehrten kannten das halt auch, wahrscheinlich auch als eine Überlieferung, die aus Eretz Israel kam, aber natürlich hat das in Babel dann seine eigene Auswahl, seine eigene Farbe bekommen, was man verwendet hat, wie man es zusammengestellt hat und in Eretz Israel ist es ein eigener Strang von Auslegung. Was auch oft die Unterschiede erklärt. Gut, was haben wir hier? Vayikra Elokim Laor Yom. Gott nannte das Licht Tag. Und jetzt haben wir eine Frage. Lohu Or Velohu Yom. Et Meha. Wenn es Licht ist, wenn es nicht Licht ist, ist es doch auch nicht Tag. Das ist eine Frage. Dieses aramäische Wort etmeha, das wir hier haben, heißt eigentlich im Grunde nichts anderes als Frage. Es kommt ursprünglich von man staunt, von tamach, staunen, aber die Bedeutung summa summarum ist einfach, hier haben wir eine Frage. Die Frage ist, wieso nennt Gott das Licht Tag? Weil es ist eh klar, dass bei Tag Licht ist. Was ist die Aussage? Er nannte das Licht Tag. Na nun, na nicht. Die Definition von Tag ist, dass es hell ist. Das ist die Frage. Teni ora, shenivret besheshet yemei vereshit, lehair bayom ena yechula, shehi makra galgal hachama. Jetzt kriegen wir eine Antwort. Es wird gelehrt, das Licht, das erschaffen wurde an den 6 Schöpfungstagen, und das war nicht in der Lage zu scheinen bei Tag. Warum? Shehimakha galgal hachama. Denn das hätte erschlagen das Rad der Sonne. Das meint, das Licht von den 6 Schöpfungstagen ist so intensiv, so stark, irgendwie so super, dass es die Sonne einfach klein gemacht hätte. Hier haben wir wieder das Motiv, das wir vorhin gesehen haben, dass das Licht vom ersten Schöpfungstag irgendwie was Besonderes ist und nicht das normale Sonnenlicht. Das ist viel, viel intensiver, viel, viel stärker. Jetzt könnte man sagen, na gut, für den Tag hat das nicht gepasst, aber es gäbe ja noch die Nacht. Nein, nein, das geht auch nicht. Uvalaila enayichula. In der Nacht konnte es nicht leuchten. Sheloni vregle ha'ireila bayom. Denn es wurde erschaffen, um bei Tag zu leuchten. Licht in der Nacht ergibt keinen Sinn. Vehechanhi. Und wo ist es jetzt? Wo ist jetzt dieses Licht von den 6 Schöpfungstagen? Nignesa. Verborgen. Hier haben wir wieder das gleiche Motiv. Und es ist aufbewahrt für die Tzadikim in der Zukunft, die kommt. Und jetzt kriegen wir wieder einen Belegvers. Das ist jetzt Jesaja 30, 26. Das ist nicht derselbe Vers, den wir vorhin hatten. Vehaya ora levana ke ora chama, ve ora chama yeshiv atayim ke or shiv atayamim. Das war der Satz aus Jesaja. Das Licht des Mondes wird sein wie das Licht der Sonne und das Licht der Sonne wird sein 70-fach wie das Licht der 7 Tage. Das ist ein Satz in Jesaja, den Midrash Bereshit Rabbah sehr, sehr lieb hat. Der wird oft ausgelegt. Und er wird öfter mal ausgelegt mit dieser Metapher, das Licht des Mondes wird sein wie das Licht der Sonne, mit einer Anspielung auf Judentum versus Christentum. Weil Midrash Rabbah Bereshit sich sehr viel mit dem Christentum herumschlägt. Allerdings nicht hier an dieser Stelle, hier an dieser Stelle nicht, sondern hier ist es einfach ein Satz, der uns sagt, ja, da ist dieses besondere Licht, das wird sein, viel, viel stärker. Hier geht es nicht so sehr darum, dass das Licht des Mondes wie das Licht der Sonne sein wird. Das ist bei Jesaja das Thema. Sondern hier geht es darum, das Licht der Sonne wird sein siebenfach vom Licht der sieben Tage. Jetzt haben wir wieder eine Frage. Hier steht wieder Et Meha. Es gibt eine Frage. Shivat Velo Shlosha Hen. Es müssten drei Tage sein. Wieso drei Tage?
Weil die Lichter des Himmels erst am vierten Tag.
Ganz genau. Wir reden die ganze Zeit. Ganz genau, ganz, ganz richtig. Wir reden die ganze Zeit von einer Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Schöpfungstag. Also wenn ich sage, ich habe hier ein Licht, wo ich nicht weiß, was das tut, dann sollten wir annehmen, dass es drei Tage sind. Jetzt haben wir diese schöne Erklärung bekommen, die wir auch in der Gemara gesehen haben, dass das Licht ein Licht ist, das wurde verborgen und ist für die Tzadikim, Le'atid Lavo, bereitgestellt. Wir haben den Beleg, das aus Jesaja. Und jetzt sagen wir, Moment mal, da steht sieben Tage. Wir reden von drei Tagen. Wieso sieben Tage?
Bitte? Vorher waren ja auch. Vorher gibt es diesen Teil, wo es sechs Tage waren und das Licht wurde geschaffen in sechs.
Richtig. Wobei die sechs Tage, ich meine, der siebte ist Schabbat, also das erschaffen wurde in den sechs Schöpfungstagen, am siebten Tag konnte nichts erschaffen werden. Also das sollte ziemlich dasselbe sein. Aber, also das ginge sich aus, ja. Ich kann sagen, die sechs Schöpfungstage sind alle Schöpfungstage, die sieben Schöpfungstage sind alle Schöpfungstage, das ist mit oder ohne Schabbat. Das ist nicht die Schwierigkeit. Aber die Schwierigkeit ist, dass wir eigentlich vom vierten Schöpfungstag reden und daher nur ein Defizit von drei Tagen haben. Am vierten Tag wurden doch die Lichter erschaffen. Und jetzt kriegen wir eine Antwort. Wieso sieben Tage? Ela, ki enash de amar, ken michen ana mefaket le shivat yomaya de mishtotei. Das ist wie ein Mensch, der sagt, so und so möchte ich es haben, so bestelle ich es, für die sieben Tage von des Festes, das meint sieben Tage eines Hochzeitsfestes, Sheva Brachot. Na, sieben Tage Sheva Brachot, will einer irgendwie ein schönes Fest haben. Und da bestellt er nicht für drei Tage, da bestellt er für sieben Tage. Bevor wir das kommentieren, lesen wir noch den Absatz fertig. Rabbi Nechemia Amar, ein Rabbi Nechemia sagt etwas anderes. Elo shivat yemei avelut shel Metushelach haTzadik. Das sind die sieben Tage der Trauer von Metushelach, dem Tzadik. Shehishpia lahen hakadosh baruch hu ora. Wo Gott hat fließen lassen für sie das Licht. Wir haben hier zwei Erklärungen für sieben. Die eine Erklärung war, jemand bestellt für ein Hochzeitsfest und ein Hochzeitsfest dauert sieben Tage und nicht drei. Und die andere Erklärung war, sieben Trauertage, sieben Schiebertage, aber für einen Tzadik. Also wir haben hier zwei Arten, was diese Bilder verstehen, was dieses Licht gewesen sein könnte. Eher haben wir ein Hochzeitsfest oder wir haben den Trost, den die Welt bekommt, nachdem ein Tzadik aus der Welt gegangen ist. Das sind zwei verschiedene Ideen, wie das zusammenzufügen. Wer war dieser Metushelach?
Ja, das ist ja der älteste,
genau,
Mensch.
Der in griechisch Methusalem, richtig? Ganz genau. Der über 969, glaube ich, jedenfalls, der ein Rekordhalter ist im Stammbaum vor Noach. ein Vorfahre von Noach. Und es gibt in Masechet Sanhedrin in der Gemara, vielleicht schauen wir uns das nächstes Mal an, einen Drasch, der das sagt, was hier so ein bisschen als bekannt vorausgesetzt wird. Der Metuschelach ist gestorben und die Welt hat noch 7 Tage Aufschub bekommen, bis die Flut begonnen hat. Der Metuschelach ist gestorben im Jahr der Flut. Das kann man ausrechnen. Noach war 600 Jahre, wie die Flut begonnen hat. Und der Metuschelach ist gestorben, wie Noach 600 Jahre alt war. Das kann man ausrechnen. Und da gibt es bei der Flut dann so einen Satz von und nach noch 7 Tagen ging es los. Und da gibt es einen Drasch, der wird hier schon als bekannt vorausgesetzt, dass der Metuschelach gestorben ist und drum die Flut noch 7 Tage Aufschub gehabt hat, damit die Leute den Metuschelach anständig betrauern konnten. Weil der hat sich das in seiner Eigenschaft als Zadik verdient, dass er anständige Trauerwoche bekommt und das noch abgeschlossen werden kann und dann nichts passiert. Das ist das, worauf hier angesprochen wird. Wir sehen hier etwas von der Technik von Midrashim. In Midrashim wird manchmal etwas als bekannt vorausgesetzt, dass aus irgendeinem anderen Midrash ist. Weil das ein Material war, das war eine Zeit lang lebendig, mündlich auf dem Markt, bevor das verschriftlicht wurde. Und diese Sache mit dem Metuschelach kommt erstens im Talmud Babli vor, in Sanhedrin, aber sie kommt auch im Midrash Rabba selbst vor, weiter hinten. Also es ist nicht so, dass diese Bücher so geschrieben sind, dass alles, was man am Anfang wissen muss, am Anfang erklärt wird, sondern aus Material, das so lebendig auf dem Markt war, einfach geschöpft wurde. Und hier haben wir so eine Stelle, wo die erwarten, dass wir ganz genau wissen, wovon die Rede ist, von der Trauerzeit des Metuschelach, als ob das eh bekannt wäre, weil für die Autoren des Textes war das bekannt. Also das ist jetzt einmal, machen wir es heute nur bis daher, das geht noch weiter, das ist jetzt so die Parallelstelle zu dem, was wir gerade gesehen haben in der Gemara in Chagiga. Und wir haben in beiden Stellen das Motiv mit das Licht wurde verborgen für die Tzadikim. Wir sehen aber auch, dass wir es in ein bisschen einem anderen Zusammenhang jeweils haben. Und wir sehen übrigens auch, dass es nicht dieselben Personen sind, die hier sprechen. In der Gemara hatten wir den Rabbi Elazar, der übrigens ein Tanner wäre, der ohne weiteres hier vorkommen könnte. In Midrash Rabba tut er aber nicht, sondern hier wird das anonym gebracht, als das, was der Standard ist. Und wir bekommen dann, wenn wir weiterlesen werden, bekommen wir andere Personen, die hier sprechen. Also wir sehen auch, dass manchmal in diesen Midrashim die gleiche Überlieferung von anderen Leuten tradiert wurde und natürlich auch manchmal in ein bisschen einen anderen Zusammenhang gesetzt wurde. Es gibt so ein Motiv, das irgendwie allgemein bekannt war. Das Licht wurde verborgen für die Tzadikim. Und wir sehen, dass das hier mit anderen Sätzen belegt ist, aber es ist der gleiche Gedanke. Also da sieht man, wie so eine Idee, ein Gedanke auf dem Markt war, der dann in verschiedenen Arten aufgegriffen wurde von verschiedenen Leuten oder zu verschiedenen Zeiten. Ich glaube, wenn wir einmal heute bis hierher machen, haben wir genug, weil ihr seht, da gibt es noch mehr, aber das wird uns heute zu viel. Ich möchte dafür nächstes Mal diesen Metuschelach noch genauer einbringen und das fertig lesen, wenn das in eurem Sinn ist. Und übernächstes Mal möchte ich dann zwar einen ganz anderen Midrash anschauen, nämlich zu Moshe beim Dornbusch, der aber ein bisschen auch dieses Thema hätte, das wir hier hatten mit dem verborgenen Licht, dass der Mensch nicht immer alles wissen kann oder es vielleicht ja doch erstrebenswert wäre oder auch nicht. Also dieses Spannungsfeld. Das ist das, was ich für die nächsten 2 Male vorhätte, wenn das in eurem Sinn ist.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, also ich habe noch immer nicht, ich meine, ich finde die Geschichten schön, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, also könntest du das noch wiederholen, was dieser Zusammenhang ist zwischen diesem ersten Teil von Bereshit Rabbah, den wir uns angeschaut haben, und dem zweiten, also zwischen das Licht, das so stark war, dass das Licht verwendet werden kann und deshalb ist es versteckt, und dieser 7 Tage von der Hochzeitsfeier und von der Trauer.
Also ich würde es ist schwer. Es ist schwer, ich glaube auch, dass das schwierig ist. Ich würde es so verstehen. Das ist jetzt meine Idee. Ja? Diese 7 Tage, dieses besondere Licht ist irgendetwas, das mit diesen 7 Schöpfungstagen zu tun hat. Soweit klar. Ja? Und jetzt ist die Frage, was ist das eigentlich? Und entweder ist es so die Metapher mit einer Hochzeit, und das erinnert ein bisschen daran, dass wir auch bei Matan Torah immer die Metapher haben zwischen der Eheschließung, zwischen Hashem und Am Israel, dass die Schöpfung sowas ist wie ein Hochzeitsfest. Und das andere ist der Gedanke, da wäre ein Tzadik gewesen, das Licht wäre für die Tzadikim da gewesen, aber leider war die Welt nicht so. Und jetzt kriegen wir noch so eine Art von Spur. Wir erkennen im Text des Schöpfungsberichtes, da war was mit diesem Licht, und dieses Licht, wir wissen, das ist versteckt, ja? Aber wir kriegen es nicht. Und das ist das entspricht diesen 7 Tagen, die die Flut noch Aufschub bekommen hat. So eine Spur von, da war etwas. Ja? Da war dieser Tzadik, hat leider nicht funktioniert. Oder da war dieses Licht, das Licht war zu gut. Und es gibt noch so einen Abglanz im Sinne von 7 Tagen erinnert man sich daran. Und dann ist es weg. Und das sind für mich 2 sehr verschiedene Bilder. Das eine ist so, Gott und die Schöpfung sollen eine Verbindung miteinander haben. Und das andere ist, da ist etwas, das wurde verborgen und wir kriegen es halt gerade noch so, wir merken, dass es da war, aber jetzt ist es verborgen.
Also dieser Vergleich könnte darauf hinweisen, also dass man da erklären möchte, was genau dieses Licht sein kann.
Ja.
Der Charakter, es kann Freude sein, es kann vielleicht Bewunderung sein, aber auch so eine Art Tshuva, die da damit ausgedrückt werden soll.
Also ich glaube auch, dass diese Frage, wieso 7, das charakterisiert eigentlich, das fragt, was ist der Charakter dieses Lichtes?
Ja, also als wir das gelesen haben, ich habe mir gedacht, es kommt jetzt das Gleiche wie bei dem Text, den wir uns vorher angeschaut haben, bei Chagiga, es geht darum, dass die Tzadikim dieses verborgene Licht haben. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt muss das hier auch weitergehen. Da muss jetzt auch ein Zusammenhang sein zwischen dieser Sache, dass die Tzadikim dieses Licht haben und die anderen nicht.
Ja.
Aber hier geht es quasi um eine ganz andere Fragestellung.
Hier geht es eher darum, was ist dieses Licht?
Ja.
Während in Chagiga geht es eher darum, was passiert. Wer kriegt dieses Licht? Ja, da geht es mehr um das Geschehen. Ja. Dieses Licht wird eines Tages wiederkommen. Und hier geht es mehr um die Frage, was ist das überhaupt, dieses komische Licht? Ich glaube, in beiden Fällen geht es aber um dieses Spannungsfeld. Irgendwie ist dieses Licht da. Und es ist auch nicht da. Ja? Weil es ja versteckt ist. Wenn es jetzt einfach verborgen ist, wieso wissen wir dann aber überhaupt davon? Also irgendwie ist schon so ein Spurenelement da. Es gibt dieses Licht. Und eines Tages wird das mit diesem Licht relevant. Oder es ist, bei der zweiten Erklärung, bei dieser Metapher mit der Trauer, ist es eher so, dass es dabei bleibt, dass das Licht verborgen bleibt. Der ist gestorben. 7 Tage hat man sich noch erinnert. Diese 7 Tage hatten noch einen Einfluss. Da gab es noch einen Nachstrahl vom Licht dieses Tzadiks und dann ist es weg. Während, wenn ich sage, die Tzadikim bekommen das eines Tages, dann steht mehr im Vordergrund, das sollen wir wieder erreichen. Mhm. Wir sind jetzt nicht dort, aber wir sollen das wieder erreichen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich auf dem nächsten Midrash dann besprechen möchte, wenn ihr wollt, in 2 Wochen. Es gibt so ein Spannungsfeld, wie intensiv soll der Mensch danach streben, eine Kenntnis von Gott zu haben. Sollen wir gleich sagen, das geht gar nicht? Oder soll man doch so weit wie möglich danach streben? Und ich glaube, das ist genau diese Spannung auch. Ja. Also was ich damit sagen möchte, ist, ich schon glaube, dass diese Geschichten nicht einfach nur so Geschichten sind. Mhm. Und einerseits geht es immer darum, dass die Chachamim damit auch irgendwas sagen wollten. Irgendeine philosophische Gedanken oder oft ist es eine moralische Lehre, wollten sie einfach auch einbringen. Manchmal kann es bei einem Midrash durchaus so sein, dass der Gedanke vielleicht vorher da war und die Chachamim geschaut haben, wo im Text des Tanach hängen sie das auf. Ja? Und das andere ist natürlich, dass es eben diese Textstellen im Tanach gibt, wo ein Satz irgendwie seltsam ist, wo man das Gefühl hat, es ist ein Widerspruch und diese Sätze werden damit erklärt. Also der Midrash tut immer beides. Er erklärt einerseits die schwierigen Textstellen, dazu bringen.
Ja, Ruth, wir haben dich jetzt in der letzten Sekunde nicht verstanden, das heißt, hat gehängt.
Okay, ich bin wieder da. Ja, mein Computer sagt mir, meine Internetverbindung ist unstable. Also, was ich sagen wollte, der Midrash tut 2 Sachen. Der Midrash versucht einerseits die Textstellen zu erklären, aber der Midrash bringt auch immer irgendeine philosophische oder moralethische Aussage unter, wo vielleicht eine andere Erklärung ja auch möglich gewesen wäre, aber man halt gerade diese Erklärung unterbringen wollte. Und ich glaube, es geht immer ein bisschen von beiden Seiten. Gut, haben wir für heute genug?
Darf ich noch eins sagen? Ja, ich habe gestern gekocht. Und wenn ich koche, höre ich mir meistens irgendwelche YouTube-Videos an von Rabbinern, die irgendwie lustige Sachen erzählen. Und ich habe mir gestern ein tolles Video angehört über, was war das, Parashat Vayakel, glaube ich, oder Pekudei. Das war ein Lied. Also da haben sie quasi gesungen, das Ganze, das ist aber nett. Und dann habe ich mir noch eins angehört vom Lord, vom Rav Sachs. Mhm. Und er hat dann geredet über Vayakel und die beiden Künstler, Bezalel und Ohalia, die da arbeiten. Und dann hat er eine sehr, sehr tolle Geschichte gebracht, dass der Rav Kook in einem seiner Bücher auch über dieses Or HaGanuz geschrieben hat. Och. Und zwar hat er erzählt, dass er öfters mal in die National Gallery in Großbritannien, in London gegangen ist. Und da hat er einmal, also er hat regelmäßig ein bestimmtes Gemälde von Rembrandt besucht und gesehen, und das hat ihn so fasziniert, und da hat er geschrieben, dass er glaubt, dass also jedes Mal, wenn er das angeschaut hat, hat er gefühlt, dass, als hätte Rembrandt so dieses Licht der Tzadikim auch gesehen, ausdrücken können, weil diese Komposition einfach so schön war, und er darin halt auch dieses Or HaGanuz gesehen hat, und das fand ich recht recht spannend. Ich habe von der Geschichte noch nicht gehört, aber ich glaube, das kann uns auch recht gut sagen, was auch hier irgendwo, was auch da in so ein bisschen angehaucht wird bei diesem Hochzeitstag bei der Shiva, dass eben dieses Or HaGanuz schon versteckt ist, aber dass wir trotzdem manchmal ein bisschen was davon sehen, was sehen können.
Ganz spannend. Ich habe leider keine Ahnung, was Rav Kook dazu geschrieben hat. Ich hätte Ach und Krach eine Idee, in welchem Buch man nachschaut. Aber was er dazu geschrieben hat, weiß ich nicht. Aber dieser Rembrandt-Vergleich gefällt mir sehr gut, weil das ist wirklich immer so ein Licht, das irgendwie so von dort kommt, wo es nicht herkommen kann.
Dieses Buch, das hast du sogar. Das heißt Arpelei Tohar.
Okay, dann weiß ich, wo ich nachschauen soll. Das habe ich richtig. Ich habe auch etwas anderes gedacht.
scheint ganz, ganz vorne zu sein, vielleicht auf Seite 9.
Ich suche es. So. Sehr gut, sehr gut. Affiliate-Tora habe ich. Ja, ja, richtig. Ja, super. Dann kann ich dem nachgehen. Ich finde das spannend, dass du das gerade gestern hattest und wir hier auch das verborgene Licht hatten. Also das war nicht abgesprochen, aber es passt sehr gut zusammen. Genau. Gut. Dann verbleiben wir so, dass wir uns nächste Woche auf die gleiche Art wiedersehen um die gleiche Zeit. Ist das für euch okay?
Ja.